Gut, danke schön erstmal für die sehr freundliche Begrüßung und durch die tolle Vorstellung. Beim Vorredner haben wir jetzt gesehen, dass im Prinzip zwei Komponenten eine ganz große Rolle spielen, wenn wir mit den Computern irgendwas zu tun haben, mit der Technik. Das eine ist nämlich, was wir sehen, ja, Augmented Reality. Und was hier in fast allen Fällen immer eine große Rolle gespielt hat, war auch, wie gehen wir mit diesen Inhalten, die wir sehen, um. Also die zweite Komponente ist dann die Interaktion. Und genau mit diesem zweiten Thema wollen wir uns jetzt in diesem Vortrag beschäftigen. Ich habe es jetzt genannt, neue Chancen im E-Learning durch Natural User Interfaces. Wir gehen kurz darauf ein, was das überhaupt sein soll, Natural User Interface. Und gehen dann über mehr in gestenbasiertes Lernen. Und ich habe dann auch sehr viele Beispiele mitgebracht, wo gestenbasiertes Lernen eben heute auch schon eingesetzt wird. Wie ging es los? Heutige Interfaces. Die Geräte, die heute verwendet werden von uns, oder bis vor ein paar Jahren kann man sagen, das ist ja im Moment gerade eine Transformation, sind aufgrund von der technischen Einschränkung entworfen worden. Es war einfach möglich, einen Knopf elektronisch umzusetzen, es war aber nicht möglich, jetzt ein System zu bauen, mit dem ich zum Beispiel mit natürlicher Sprache mit dem Computer interagieren kann. Das ist auch heute noch in der Entwicklung, funktioniert inzwischen ziemlich gut, aber ist ein technisch sehr großer Aufwand. Also ging es eigentlich darum, was ist technisch machbar, und wir als Menschen haben uns im Prinzip daran gewöhnt, mit dem Computer zu interagieren, wie er es sich vorgestellt hat. Ja, deswegen haben wir uns eben an eine Maus-Tastatur-Interaktion gewöhnt. Wir haben uns an die 2D-Windows-basierten Schnittstellen gewöhnt. Wir haben auch gesehen, selbst wenn Augmented Reality eine Rolle spielt, ist die Interaktion bis vor ein paar Jahren immer noch oft gewesen über einen Joystick zum Beispiel, passt eigentlich nicht in diese virtuelle Umgebung. Wir haben uns an einen nicht besonders intuitiven Workflow gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, wie wir mit Words zum Beispiel einen Text tippen. Deswegen kommt uns das oft intuitiv vor. Also nach Vorträgen, die ich gebe, kommen oft Leute zu mir und sagen, das ist doch intuitiv. Wenn ich Kinder beobachte, wie sie lernen, mit dem Computer umzugehen, dann stelle ich ganz schnell fest, dass es eben nicht intuitiv ist. Dass sie wirklich diese Schritte, die für uns so natürlich geworden sind, eben kompliziert lernen müssen. Ich bewege irgendein reales Objekt, irgendwo bewegt sich ein virtueller Cursor und mit dem soll ich irgendwas anklicken. Ja, wir haben uns also über Jahrzehnte angewöhnt, mit diesen technischen Einschränkungen zu leben, uns dort anzupassen. Die Werkzeuge wurden immer komplexer und komplexer, natürlich auch vielfältiger. Ich kann heute mit dem Computer natürlich viel mehr machen, als das, was ich vor 10 oder 20 Jahren machen konnte. Hier ein Beispiel, mit so einem Tool kann man unheimlich viel machen, aber es ist eigentlich ziemlich schwer zu bedienen. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, was ich da tatsächlich jetzt brauche, um jetzt, was weiß ich, eine Flasche aufzumachen. Die Lösung, die jetzt angeboten wird und die auch jetzt schon sehr stark Verbreitung findet, sind eben Interface, die eben nicht schauen, was ist technisch möglich gewesen, und wir als Menschen passen uns der Technik an, sondern eigentlich geht es genau andersrum. Wir wollen eigentlich die Technik so konzipieren, dass sich die Technik eigentlich unseren Gewohnheiten anpasst. Das ist passiert. In der letzten Vergangenheit hat sich auch sehr, sehr viel getan, weil eben die Rechenpower zur Verfügung steht, auch mit diesen natürlicheren Formen umzugehen. Das eine sind sensitive Oberflächen. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich schon inzwischen ein Smartphone oder ein iPad und haben täglich mit diesen Oberflächen dann auch zu tun. Die Bildverarbeitung spielt eine ganz große Rolle, haben wir ja auch jetzt schon gesehen im vorigen Talk. Und auch die Audioverarbeitung spielt eine sehr große Rolle. Also vorhin hat man auch schon gehört, eigentlich, wenn ich jetzt Augmented Reality einsetze, die Interaktion, dass ich Sachen anfassen kann, das funktioniert noch nicht wirklich so toll, aber mit Sprache ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich also virtuelle Informationen bekomme in meiner Augmented Reality Brille und dass ich dann über ein Dialogsystem per Sprache angeleitet werde, wie ich zum Beispiel ein Bauteil zusammensetze. Wir haben auch ein paar Beispiele vorhin gesehen. Die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, was bedeutet es eigentlich für das Thema E-Learning? Deswegen sind wir zusammengekommen. Was für neue Möglichkeiten haben wir denn eigentlich jetzt durch diese neuen Technologien, die ja so viel natürlicher sich anfühlen sollen wie das bisherige über Tastatur und Maus? Eine einfache Antwort ist, Die Möglichkeiten werden viel vielseitiger. Ich habe nämlich viel mehr Sensorik in diesen Geräten, auf die ich zurückgreifen kann. Und dadurch kann ich natürlich viel mehr verschiedene Sachen umsetzen. Dadurch entstehen natürlich ganz viele neue Varianten auch im E-Learning. Ja, Mobile Learning ist dem einen oder anderen vielleicht schon begegnet. Ubiquitous Learning, Persuasive Learning und dem Gesture-Based Learning, auf das ich jetzt eben noch mehr im Detail eingehen werde. Was verstehe ich oder was versteht man im Allgemeinen unter Gesture-Based Learning? Das sind immer dann, wenn Bewegungsabläufe, also Gesten zum Zweck des Lernens eingesetzt werden. Im Deutschen könnte man sagen gestenbasiertes Lernen. Das Ganze ist abgeleitet von dem Begriff Gesture-Based Computing. Wenn man sich ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt, dann stellt man fest, dass dieser Begriff oder dieses Gesture-Based Learning oft dafür verwendet wird, wenn plötzlich eine Anwendung, die vorher auf dem Desktop-Rechner war, auf dem iPad landet und das eine Lernanwendung war, und dann ist es plötzlich Gesture-Based Learning. Was aber passiert ist, ist eigentlich nichts, sondern anstelle, dass ich jetzt mit dem Mauscursor auf diese Anwendung drücke, um meine Inhalte durchzublättern, tue ich jetzt mit dem Finger drauf tappen. Und dann ist es Gesture-Based Learning, neuer Fachbegriff eingeführt. Wir können das natürlich dann auch marketingtechnisch wieder weiter gut verkaufen. Ganz so leicht ist es natürlich nicht, weil erstmal eine neue Modalität auch nicht einfach dazu führen kann, dass ich einfach die Inhalte transferiere, sondern ich muss mir natürlich Gedanken machen, wie kann ich diese neuen Möglichkeiten, die wir eben haben, völlig ausschöpfen. Und das ist jetzt das Interessante, darauf einzugehen, wo können wir mit dem Gesture-Based Learning eben über die bisherigen Möglichkeiten hinausgehen, die eben bisher traditionell verwendet wurden. Das erste ist, dass wir im Gesture-Based Learning in der Regel eben mehr Informationen über den Wissenden haben. Wenn wir die traditionellen Medien mal vergleichen, Buch, Video, interaktive Lernsoftware, gestenbasiert ist oft kamerabasiert, dann habe ich eben, ein Buch hat keine Wahrnehmung über denjenigen, der es durchblättert. Bei interaktiver Lernsoftware habe ich bedingte Wahrnehmung über den Lernen, über den Prozess, und bei dem gestenbasierten Lernen habe ich eben eine gute Wahrnehmung des Lernfortschritts. Ich habe beim Buch oder beim Video habe ich kein Wissen. Ich kann das nur abspielen. Die Inhalte sind in der Regel starr. Ich kann beim Buch natürlich nach vorne blättern, wenn ich einen Inhalt schon kenne, oder beim Video vorwärts spulen. Aber es gibt hier keine Möglichkeit, irgendwie eher interaktiv das zu beeinflussen. Bei interaktiver Lernsoftware sind die Inhalte auch teilweise flexibel. Wenn ich ein Vokabellernprogramm habe und er mich abfragt, dann kann er alles Vokabeln, die ich schon gekonnt habe, kann man rausschmeißen, brauche ich mich nicht nochmal fragen. Ja, also hier gibt es natürlich eine gewisse Flexibilität. Aber die Bedienung und die Anwendung sind in der Regel unterschiedlich. Ich muss es bedienen und dann bekomme ich meine Lerninhalte. Und beim gestenbasierten Lernen ist es hier auch eben möglich, dass man hier eine mehr oder weniger nahtlose Integration von diesen beiden verschiedenen Prozessen schafft. Also man hat nicht eine Ablenkung, oh, jetzt muss ich den Computer bedienen und jetzt bekomme ich den Lerninhalt, sondern das spielt stärker intuitiv miteinander, geht ineinander über. Die Lernprozesse beim Buch mehr explorativ, ich muss eigentlich selber ausprobieren. Interaktive Software, die steuert mich schon mehr in die richtige Richtung, wo es gehen soll. Und beim Gesture-Based Learning ist es geregelt, ich habe ein direktes Feedback, wenn ich was falsch mache. Steht auch direkt unten drunter. Und dadurch ist natürlich der Zeitaufwand, den ich brauche, wenn ich von außen gesagt bekomme, was ich falsch mache, ist natürlich der Zeitaufwand fürs Lernen, den ich brauche, geringer, als wenn ich im Prinzip selber ausprobieren muss. Eventuell lerne ich sogar etwas falsch, ohne dass ich das jemals merken werde, dass ich etwas falsch gelernt habe. Natural User Interfaces, wie ist das überhaupt? Was ist die Bedeutung beim Lernen für mich als User? Ich steuere als erstes mal den Programmablauf natürlich über das Interface. Ich navigiere durch die Inhalte, das heißt, ich entdecke natürlich als Lernender die Inhalte über das Interface. Wenn das Interface gut gestaltet ist, habe ich Spaß am Lernen. Es wird eine höhere Relevanz gefördert und ich bekomme eben auch relevantes Feedback in meinem Lernprozess. Was sollte bei einem Design von so einem Interface beachtet werden? Das ist die Präzision des Eingabegerätes. Ich hatte vorhin diesen Vergleich schon gezogen gehabt mit der Maus und mit den Fingern, also wenn ich mit den Fingern auf einen Knopf zum Beispiel drücken muss, auf einen virtuellen Knopf, bin ich nicht so präzise wie der Maus. Das heißt also, hier müssen zum Beispiel die Inhalte speziell angepasst werden, wenn ich meine Lernsoftware von einem normalen PC aufs iPad zum Beispiel nehme. Da muss es anders gestaltet sein. Dann spielt die Anzahl der parallel erkennbaren Merkmale eine Rolle. Ja, wie viele Personen können da praktisch gleichzeitig interagieren oder wie viele Merkmale bei einer Bewegung kann ich zum Beispiel wahrnehmen. Also ein Merkmal könnte jetzt sein, Position von der Hand, Position von dem Finger oder vom Ellbogen. Dann die möglichen Zustände. Ja, ein Hover macht zum Beispiel bei einer Maus hin, wenn ich drüber fahre, kriege ich zusätzliche Inhalte präsentiert. Bei einer Touchbedienung ist es nicht unbedingt empfehlenswert, sowas dann umzusetzen. Also muss man sich hier auch ein wenig Gedanken machen, eben bei der neuen Interaktion, von welche Zustände gibt es, welche sind sinnvoll zu übernehmen. Bei Touch habe ich oft das Problem, dass ich Informationen verdecke. Bei einer Maus passiert es nicht, weil der Mauscursor in der Regel sehr klein ist. Also hier muss ich auch entsprechend Sachen berücksichtigen. Dann die Leichtigkeit des Erlernens eines neuen Bedienkonzepts. Also wenn ich ein neues Bedienkonzept einführe, auch wenn es intuitiver ist, gibt es immer erst einen Lernprozess. Am Anfang natürlich, wie gehe ich mit dieser neuen Software um? Also sollte man hier natürlich auch berücksichtigen, wie leicht es ist tatsächlich, diese neuen Interaktionsparadigmen auch zu lernen. Dann die Fähigkeiten des Lernenden. Was bringt er für Fähigkeiten mit? Wie schnell ist der Lernprozess? Und auch körperliche Besonderheiten. Wenn ich eine Anwendung entwickle fürs Lernen für kleine Kinder oder für Erwachsene, muss ich auch natürlich auf die Fähigkeiten, die sie mitbringen, eingehen. Das Ganze spielt eine Rolle für die User Experience. Also wie fühlt sich denn der Anwender, der jetzt etwas lernen will, wer fühlt er sich denn dabei? Fühlt er sich dabei gut? Macht ihm das jetzt Spaß, mit dieser Software umzugehen oder eben nicht? Und das ist ganz entscheidend heutzutage auch für den Erfolg eines Produktes, das ich auf dem Markt verkaufen will. Ja, macht es keinen Spaß, dann werden es die Leute nicht verwenden. Ja, wenn Kinder dazu gezwungen werden, dann ist der Lernerfolg auch natürlich negativ. Warum? Weil sie gezwungen werden und sich nicht darauf einlassen, auf diese Lernsoftware. Ziehen wir mal nochmal einen Vergleich für die drei verschiedenen Medien, die ich jetzt hier unten aufgeführt habe. Also intuitiv bedienbar. Wir haben uns einfach daran gewöhnt, bei Büchern, Video, wie sowas zu bedienen ist. Da hat es einen klaren Vorteil. Also jeder, der ein Buch in die Hand gedrückt bekommt, weiß, wie man damit umzugehen hat. Interaktive Lernsoftware. Kommt es darauf an, wie sie gestaltet ist. Ich habe jetzt hier unten das mal nicht gesagt, dass es intuitiv ist. Es gibt natürlich auch interaktive Software, wo das eine Gültigkeit hat. Gestenbasiertes Lernen, das ist ja gerade der Vorteil eigentlich von diesen gestenbasierten Systemen, dass sie intuitiver bedienbar sein sollen. Das sieht man in einem Vergleich mit kleinen Kindern. Kinder oder Kleinkinder lernen ab 18 Monaten mit Pads umzugehen. Also man hat irgendwelche Inhalte. An dieser zum Beispiel gibt es eine ganz nette Anwendung, wo man Tiere schlafen legen muss. Und es können kleine Kinder ab dem Alter von 18 Monaten lernen, sie das zu bedienen. Man drückt also auf diese Tiere drauf und dann legen sich diese Tiere schlafen. Wenn man versucht, Kindern mit der Maus so ein Spiel beizubringen, dann schaffen sie das erst ab dem Alter von ungefähr 5 Jahren. Also wir haben einen ganz großen Altersunterschied hier in Abhängigkeit von dem Eingabemedium. Sollen adaptiv sein, die Inhalte? Das gilt natürlich für interaktive Lernsoftware auch. Beim Buch muss ich eben selber gucken, dass ich vorwärts und rückwärts blicke. Multimodal gilt natürlich bei Filmen auch. Nutzerzentriert, ja, was ist hier, wie stark wird auf den Nutzer eingegangen? Dann kooperativ, nicht nur interaktiv. Interaktive Lernsoftware kann natürlich auch etwas kooperativ sein. Der große Vorteil hier, das sehen wir nachher auch nochmal kurz, ist eben auch bei diesem gestenbasierten Lernen, dass hier auch eine gute Kooperation zwischen mehreren Leuten, die gemeinsam ein Problem lösen müssen, zum Beispiel möglich ist. Kontextsensitiv, also in Abhängigkeit von dem Kontext drumherum, ist natürlich hier auch gegeben bei interaktiver Lernsoftware, als auch beim gestenbasierten Lernen. Ihren Nutzern unmittelbares und direktes Feedback geben. Hier kommt dann der große Vorteil auch eben wieder von diesen gestenbasierten Lernanwendungen zu tragen. Ich bekomme also ein direktes Feedback. Ja?
Was unterscheiden Sie bei diesem unmittelbaren und direkten Feedback? Weil gerade bei interaktiven Lernsoftware Softwaremöglichkeiten, das ja eigentlich mittlerweile auch der Fall ist, dass wenn man irgendwelche Fragen oder irgendwelche virtuellen Lernumgebungen hat und man macht dort irgendwas falsch, dann kommt ja auch sofort das unmittelbare und auch direkte Feedback, dass die Herdplatte ist jetzt heiß, das man vielleicht nicht machen sollte. Hm?
Also die Frage war, was ich jetzt unter unmittelbarem Feedback verstehe, warum ich das jetzt nicht bei interaktiver Lernsoftware auch hier gesagt habe, ist interaktiv, es ist tatsächlich natürlich hier auch ein unmittelbares Feedback, oder wenn ich Vokabeln lerne und ich habe es falsch gemacht, dann kann ich natürlich sofort ein Feedback geben. Deswegen müsste man es hier vielleicht grau machen. Der Vorteil hier ist eben, insbesondere dann, wenn ich zum Beispiel Bewegungsabläufe lernen will. Ja, ich möchte jetzt Yoga lernen. Und dann habe ich jetzt das Problem, in einer interaktiven Lernsoftware kann ich mir das Video angucken. Ich kann auch theoretisch Fragen stellen, wie ich meinen Arm halten muss. Aber darauf bin ich beschränkt. Und wenn ich eben jetzt auf dieses gestenbasierte Lernen zurückgreife, da haben wir nachher dann auch Beispiele dazu, dann kann ich die Bewegung direkt durchführen und ich kriege sofort Feedback, nee, der Arm ist jetzt zum Beispiel an der falschen Stelle. Das ist das, wo ich jetzt hier den Unterschied gemacht habe. Aber natürlich bei Wissensaufgaben, bei Wissensfragen zum Beispiel, ist natürlich das Feedback sofort auch möglich bei interaktiver Lernsoftware. Und eben diese reale mit der virtuellen Welt verbinden, kann ich natürlich auch eben dann besser, wenn ich über Gesten arbeite, als wenn ich jetzt über eine Tastatur zum Beispiel was eingeben müsste, über einen Joystick. Da kommen wir auch schon zu den Praxisbeispielen. Was gibt es denn heute für verschiedene Formen? Wie können wir dieses gestenbasierte Lernen integrieren in unsere Umgebungen? Das Erste, was ich vorstellen will, ist praktisch die direkte Integration, und zwar eben nicht mit Hilfe eines Computers, sondern das sind Speziallösungen. Das heißt, hier wird also direkt diese Sensorik und eine intelligente Weiterverarbeitung praktisch in diese Gegenstände integriert. Und zwar hier in Gegenstände, mit denen wir normalerweise eben auch umgehen beim Lernen. Das eine ist hier unten der Lernstift. Der Lernstift ist in der Lage zu erkennen, wenn ich schreibe, ob ich das Wort richtig geschrieben habe oder nicht. Und ich kriege sofort das Feedback, indem ich hier der Stift anfängt zu vibrieren. Das ist eben auch eine Möglichkeit des direkten Feedbacks. Im anderen Fall könnte ich das Wort schreiben. Und dann könnte ich ein Feedback geben, indem ich es praktisch nochmal im Computer eingebe und der Computer mir zum Beispiel sagt, ob es richtig geschrieben ist oder nicht. Oder ich schreibe es gleich in Word, dann wird es auch unterstrichen, wenn es falsch geschrieben ist, aber es ist eben nicht so wirklich intuitiv für Kinder, jetzt an der Tastatur zu schreiben wie in einem normalen Stift.
Das heißt, die Software ist dann in der App wahrscheinlich dann dran, die eigentliche Interpretationssoftware.
Also ich weiß nicht genau, das ist ein Startup in München, ich weiß nicht, wie weit sie die Intelligenz in diesen Stift reingelegt haben, also ich weiß, dass da auch ein Betriebssystem drauf läuft, aber Gestenerkennung in dieser Qualität ist extrem anspruchsvoll. Deswegen weiß ich also nicht, wo sie wirklich die Intelligenz reingelegt haben.
Zu erkennen, ob das Wort richtig geschrieben ist oder nicht, ist auch erst möglich, nachdem das Wort fertig geschrieben ist.
Ja.
Das heißt, eigentlich ist dieser Gegensatz zwischen interaktiver Software und gestenbasiert, der ist pseudo. Gestenbasiert ist nur eine Unterabteilung von interaktiv. Und wie schnell man die Rückkopplung gibt, ob die alle Minute, alle 10 Minuten oder alle Sekunde geht, ist abhängig von der Anwendung, wie es sinnvoll ist. Hier die Anwendung ist vielleicht gerade 3 Sekunden, bis man das Wort geschrieben hat. Bei anderen geht es vielleicht, bei Yoga kann man es vielleicht sogar mit irgendeinem Ding innerhalb von 2 Millisekunden visualisieren. Mhm. Bei anderen muss man Vokabeltests vielleicht erst nach 5 Minuten oder so die Rückkopplung geben. Das ist alles interaktives Lernen. Da sehe ich überhaupt keinen Gegensatz zwischen gestenbasiert und interaktiv.
Natürlich ist gestenbasiertes Lernen natürlich auch interaktives Lernen. Aber die Möglichkeit, die ich jetzt eben hier über diese Gestenverarbeitung bekomme, ist eine zusätzliche Möglichkeit, die über das Interaktive hinausgeht.
Die ist auch interaktiv.
Ja, natürlich ist sie interaktiv, aber sie geht eben drüber hinaus. Ja? Kommen wir zu dem zweiten Beispiel, also das Tiptoy. Da geht es gar nicht so arg um diese Gestenerkennung, aber auch wieder eine technische Möglichkeit des Lernens, wo Kinder auf die Spielfläche tippen können und dann zusätzliche Informationen eben bekommen. Also auch wieder ihre natürliche Spielumgebung und die Intelligenz in einen Stift hineingebracht ist und sie eben nicht jetzt an einem Computer sitzen müssen, um irgendwelche Inhalte präsentiert zu bekommen. Das nächste ist die sogenannte sensitive Oberfläche. Es gibt von Apple einen Auszug, wo sie sagen, warum ein iPad besser geeignet ist als andere Hardware-Plattformen. Schauen wir uns das mal an, was Apple jetzt als besonderen Vorteil herausstellt. Das ist die Aktualisierung der Inhalte, Animation und Interaktion. Anmerkungen können leichter gemacht und genutzt werden und Bücher sind schwerer. Das sind jetzt also die Vorteile laut Apple, warum ein iPad besser ist als andere Produkte. Wenn wir uns das anschauen, ist interessant, es taucht eigentlich nicht wirklich was Spezifisches für das iPad auf, wo das wirklich die Vorteile hat im Vergleich zum normalen Laptop-Computer. Die sind inzwischen auch leicht. Ich kann auch Inhalte aktualisieren, ich kann auch interagieren. Also eigentlich ist die Argumentation hier ein bisschen fehlgerichtet, weil ich eigentlich genau diese gleichen Vorteile für einen normalen Laptop zum Beispiel auch aufführen könnte. Sie haben also nicht gesagt, Mensch, mit dem iPad ist eigentlich die Bedienung einfacher als mit dem normalen Computer. Aber das ist gerade für kleine Kinder wirklich ein signifikanter Unterschied und signifikanter Vorteil. Ein weiterer Vorteil von diesen sensitiven Oberflächen, jetzt nicht unbedingt fürs iPad, aber insbesondere für große Tische, ist eben diese Möglichkeit der Kooperation. Also gerade große interaktive Tische eignen sich insbesondere mit mehreren Leuten gleichzeitig an bestimmten Inhalten zu arbeiten, zu lernen, natürlich auch zu spielen. Das ist ein ganz großer Vorteil. Schauen wir mal weiter, was gibt es in der Audioverarbeitung für Möglichkeiten, jetzt hier bestimmte Gestenbewegungen zu erkennen, die gibt es auch. Es gibt hier eben insbesondere eignet sich das beim Erlernen von Musikinstrumenten. Ich habe jetzt die Möglichkeit, eben über das Mikrofon zu den Tönen zuzuhören. Ich kann die Töne beurteilen, ist der richtige Ton eben gespielt worden oder nicht. Ich kann zusätzlich auch über die Gitarre zum Beispiel auch durch das Menü eben navigieren, indem ich nur eine bestimmte Seite anschlage. Also ich habe keinen Schritt, wo ich mich von der Gitarre lösen muss. Ich gehe hin zu meiner Software, drücke drauf, ich möchte das nächste Video sehen, sondern ich kann diese Steuerung auch direkt über mein Gerät, nämlich die Gitarre, die ich jetzt auch zum Spielen habe, auch direkt steuern. Also auch ein ganz großer Vorteil, als wenn ich eben erstmal die Gitarre zur Seite stellen muss, dann wieder einen Knopf drücken muss und sagen muss, okay, ich möchte jetzt die nächste Information haben, dann nehme ich wieder die Gitarre und mache weiter. Also das ist auch ein großer Vorteil eben, den man hier hat, dass diese Steuerung und dieser Lernprozess eben stärker ineinander überfließt. Und natürlich können diese ganzen nachgespielten Songs dann auch analysiert werden. Es gibt ja hier auch einige kommerzielle Anwendungen, zum Beispiel Rocksmith, was es für diverse Spielekonsolen oder auch für den PC zu kaufen gibt. Kommen wir zur Bildverarbeitung. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Das erste ist natürlich eine intuitivere Steuerung der Medieninhalte, wo ich auf den Controller verzichten kann. Also wenn ich irgendwelche Bewegungen oder irgendwas mache und ich möchte navigieren durch ein System, ist es auch immer gut, natürlich, wenn ich nicht erstmal irgendwo hingreifen muss und eine Fernsteuerung zum Beispiel aufnehmen muss, sondern ich kann hier auch besser durch die Inhalte navigieren. Das wäre natürlich auch bei der Audioverarbeitung möglich, ist aber natürlich nicht gestenbasiertes Lernen, sondern es wäre dann eine Sprachsignalverarbeitung, die eine Rolle spielt. Wenn ich Gesten analysieren kann oder auch dann kann ich auch Schlüsse auf die Aufmerksamkeit ziehen. Ich kann also schauen, hat der Lernende Interesse an den Inhalten, die ich ihm präsentiere oder nicht? Wenn er die gesamte Zeit aus dem Fenster starrt, dann kann ich davon ausgehen, dass er sich gar nicht dafür interessiert, was ich ihm gerade präsentiere. Und dann kann die Software natürlich darauf eingehen, kann versuchen, die Aufmerksamkeit irgendwie wieder zurückzuholen, indem es eventuell andere Inhalte präsentiert oder die gleichen Inhalte in einer anderen Form präsentiert, um zu gucken, dass eben die Aufmerksamkeit wieder zurückkommt. Und ein ganz großer Vorteil eben hier bei der Bildverarbeitung ist das, was man unter motorischem Lernen versteht, eben der Prozess, dass ich irgendeine neue Sportart lernen will, ich hatte vorhin schon Yoga erwähnt oder auch Tennis, irgendwelche Bewegungsabläufe. Das gilt auch für Krankengymnastik. Ja, ich gehe also zum Krankengymnastik, ich muss bestimmte Bewegungen lernen und jetzt bin ich zu Hause und ich soll die nachmachen. und ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt, was ich da eigentlich gerade mache. Und das ist der ganz große Vorteil hier eben beim gestenbasierten Lernen, dass ich hier eingreifen kann. Schauen wir uns nochmal das motorische Lernen etwas genauer an. Ich habe eine Demonstration, ich kriege also einen bestimmten Bewegungsablauf vorgemacht. Ich bilde mir eine eigene Vorstellung als Lernender, wie dieser Bewegungsablauf auszusehen hat und ich probiere es dann aus. Und dann durch meine Eigenwahrnehmung, vielleicht schaue ich auch noch in den Spiegel, gucke ich dann, ob das passt. Problem ist, die Eigenwahrnehmung muss natürlich nicht mit der richtigen Bewegung übereinstimmen und mit meiner eigenen Vorstellung übereinstimmen. Und das zweite Problem ist natürlich, die Vorstellung selbst von mir kann ja falsch sein. Ich kann ja dieses Vorgemachte, die Demonstration falsch verstanden haben. Dann mache ich zwar die Bewegung richtig zu meiner Eigenwahrnehmung, aber meine Vorstellung war schon falsch. Und erst durch das Eingreifen von außen kann ich genau dieses Feedback bekommen und kriege dann sofort eben zurückgemeldet, nee, diese Bewegung ist jetzt gerade falsch, was wir eben hier durchführen. Ja, also erst durch im Prinzip ein Feedback von außen kann ich eigentlich Bewegungen wirklich richtig lernen. Was gibt es hier für Möglichkeiten? Game-Based Learning ist auch ein großes Thema. Hier kann man, also Game-Based Learning ist nicht nur gestenbasiert, Game-Based Learning gibt es in ganz vielen verschiedenen Szenarien. Hier habe ich ein paar Beispiele, wo es eben eine Kombination ist. Es gibt hier viele Spiele, die eigentlich mehr für Unterhaltung gedacht sind. Es gibt Fitnessprogramme, ich habe hier unten mal das von Nike Plus dargestellt. Es gibt verschiedene andere Hersteller, die was für die Xbox 360 anbieten. Es gibt diverse Tanzspiele, hier unten ist ein Bild von Dance Central. Das heißt also, ich sammle Punkte, indem ich bestimmte Tanzübungen nachmache oder indem ich bestimmte Fitnessübungen nachmache. Das Feedback bei Dance Central ist relativ minimal. Ich bekomme Punkte, umso besser ich es nachmache, bekomme ich Punkte. Das heißt, man kann ein bisschen ausprobieren und wenn man es besser nachmacht, kriegt man mehr Punkte. Bei Nike Plus gehen sie schon ein bisschen drüber hinaus und man kriegt schon Feedback, was man dann besser machen kann, um diese Übung besser nachzumachen. Es gibt einen großen Bereich, eine Serious Games, also Lernen durchspielen, was ich hier unten dargestellt habe. Das ist also ein Fluglotse, der auf dem Boden die Flugzeuge navigieren muss und da gibt es bestimmte Steuerzeichen, die ich habe und das ist jetzt hier unten ein Spiel, das entwickelt wurde von einer amerikanischen Firma, wo ich direkt über eine Beobachtung mit der Kinect genau diese Gesten eben machen muss und dadurch lerne ich natürlich diese Gesten, die ich dann später auf dem Rollfeld tatsächlich auch brauche. Was anderes ist, dass man natürlich ganze virtuelle Trainingsumgebungen aufbauen kann. Das ist jetzt hier mal ein Beispiel, ich lasse das Video gleich laufen, wie man hier bestimmte Bewegungsabläufe steuern kann. Das ist jetzt für normale Personen. Es gibt jetzt auch Untersuchungen, wo man das durchgeführt hat, für blinde Personen zum Beispiel. Ja, also eine blinde Person, wie lernt eine blinde Person einen bestimmten Sportart, wie zum Beispiel Yoga? Ist ja sehr schwierig, ja? Weil er eigentlich sich selber gar nicht sieht, er sieht diese Vorführung nicht. Und man kann jetzt auch mit solchen Systemen direkt die Bewegungsabläufe beobachten und sofort verbal in diesem Fall natürlich, nicht visuell, Feedback geben und auch so eine Person praktisch anleiten, ohne dass er jetzt gleich unbedingt eben zum Yoga-Lehrer gehen muss, wenn er zu Hause jetzt noch üben will. Was wir jetzt hier sehen, wäre eine Übung zur Krankengymnastik. Das heißt also, wir können hier durch die Inhalte eben navigieren, durch natürliche Bewegungen. Ja, also wenn ich die nächste Folie haben will, dann mache ich einfach eine Wischbewegung. Also ich muss nicht mehr irgendwo drauf zeigen, was oft bei Kinect-Navigation auch heute noch verwendet wird. Aber das Draufzeigen auf Inhalte ist eigentlich ein Interaktionsparadigma, das ich eben von der Maus noch kenne. Also ich nütze eigentlich da auch wieder nicht diese Neuigkeiten tatsächlich, die neuen Möglichkeiten tatsächlich aus, sondern ich greife wieder auf alte Interaktionsparadigmen zurück. Ja, ist bei der Kinect weit verbreitet. Manchmal ist es auch sinnvoll, um Sachen auszuwählen, indem ich dann drauf deute oder so, aber es gibt eben andere Anwendungen, wo das nicht unbedingt sinnvoll ist. Also hier muss man eben immer nachmachen. Was wir jetzt gerade gesehen haben, ist, man kriegt die Anweisung präsentiert als Video durch einen Avatar, kann natürlich auch ein Video sein mit einer echten Person, man kriegt diese Inhalte und man bekommt eben jetzt hier beim Vormachen von der Übung sofort ein Feedback, wie gut ist denn gerade meine Haltung, wie gut ist denn meine Bewegung und kann dann, also man hat ein entsprechendes Scoring und man kann dann eben entsprechend auch ein Feedback bekommen, halte bitte den Arm ein bisschen weiter oben, bewege deinen rechten Arm ein bisschen schneller und so weiter. Das Feedback kann natürlich erfolgen, verbal oder per Video, das kommt dann immer drauf an, was jetzt didaktisch hier am besonders geeigneten ist. Ein anderes Beispiel, das ich noch zeigen will, ist...
Darf ich nur kurz einmal zwischenfragen?
Ja, klar.
Gerade bei so einem Beispiel, wenn die Frau eben so ein T-Shirt mit so einem sehr weiten Ärmel hat, wie weit ist das mittlerweile bei den Sensoren, dass sowas dann als T-Shirt erkannt wird und nicht als Teil des Arms?
Bisher gar nicht. Also umso loser diese Kleidung ist, die man anhat, umso weniger präzis ist natürlich dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel genau den Ellenbogen zu detektieren. Ja, ist aber beim Krankengymnast genau das Gleiche. Wenn ich zur Krankengymnastik gehe, ich habe einen Rock an als Frau und habe noch so einen lockeren Pullover oben drauf sitzen, dann sieht ihr das auch nicht. Das heißt, da muss ich natürlich dann schon Möglichkeiten schaffen, dass das gut funktioniert, dieses System. Ja? Aber es ist eben jetzt hier markerlos. Früher hat man sich also noch Marker irgendwo hinkleben müssen, dass man das überhaupt wirklich verfolgen konnte. Ein großer Nachteil jetzt, wenn man im Hinblick auf Krankengymnastik ist, zum Beispiel die Orientierung der Hand. Also oft sind Übungen, also bei vielen krankengymnastischen Übungen ist es ziemlich egal, wie die ausgeführt werden. Hauptsache, sie werden ausgeführt in einer bestimmten Qualität. Da sind solche Systeme auch schon gut einsetzbar. Es gibt andere krankengymnastische Übungen, die müssen sehr präzise sein. Bei der Präzision ist eine technische Hürde im Moment heute noch. Was auch ein Problem ist, ist zum Beispiel die Orientierung der Hand. Also wenn ich jetzt die Hand so nach oben führe oder ob ich sie so nach oben führe, das ist für einen Krankengymnasten eine andere Bewegung schon, weil andere Gruppen angesprochen werden, das ist heute auch technisch noch ein Problem. Ja, aber es kommen andauernd neue Sensoren raus. Es ging im Prinzip vor 2,5 Jahren los mit dem Kinect-Sensor von Microsoft. Die Technik gibt es schon viel länger, da gibt es jetzt schon 20, 30 Jahre. Das ist, aber im Moment ist da wirklich ganz viel im Geschehen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis genau diese Genauigkeitsprobleme gelöst sind. Und deswegen ist jetzt im Prinzip die Zeit, sich über die ganzen didaktischen und anderen Möglichkeiten eben Gedanken zu machen, wenn man sonst dann wieder hinterherhängt, wenn dann die Technik soweit ist. Das nächste sind virtuelle Trainingsumgebungen, haben wir ja vorhin auch schon viel davon gehört. Hier ist eine Bodenprojektion zu sehen. Es ist ein kleiner Junge, der jetzt versucht, hier über ein Seil zu laufen. Es ist von einem Hochhaus zu einem anderen Hochhaus. Es wird auf den Boden projiziert. Er wird dabei getrackt und auf seine Reaktion, wie er also da drüber läuft, wird sofort virtuell reagiert in diesem Bild hier unten. Einmal eben, indem er diesen Ring um sich hat, also er folgt ihm immer und hier vorne kriegt er ein direkt visuelles Feedback, wie weit er von dieser Ideallinie abweicht und auch wie stark er schwankt. Und unter ihm läuft dann eben diese Landschaft durch, über die er jetzt gerade drüber läuft. So Sachen sind ganz gut für das Gleichgewichtssinn zu trainieren, aber auch zum Beispiel für Höhenangst. Also gibt es virtuelle Trainingsumgebungen, wo Leute tatsächlich anfangen, über einen Balken zu laufen, der liegt 10 cm über dem Boden und dann steigert man die Höhe, wird im virtuellen Raum immer weiter und so sind die Menschen in der Lage, eben auch diese Ängste zu überkommen. Wir hatten vorhin auch noch das Beispiel mit diesen Angstszenarien, die virtuell eben durchgespielt werden können und das kann wirklich zur Therapie dann auch genutzt werden. Schauen wir uns das mal an. Also wir sehen, wie also dieser Junge jetzt eben versucht, hier über diese Schnur, die hier auf dem Boden liegt, praktisch zu laufen. Und wir sehen, wenn er also schwankt, dann wird dieser Balken schon größer. Wenn er zu stark schwanken würde, dann wird es eben rot und dann hätte er es verloren. Wenn er jetzt gut läuft, dann schafft er es eben, darüber zu kommen. Also auch ein anderes Beispiel. Man sieht, dass es natürlich dann auch wieder reale Lernelemente haben kann, eben auch spielerische Elemente, ja, weil es auch Spaß macht, natürlich sowas umzusetzen. Wir haben gesehen, auch vorhin gehört, Augmented Reality, so richtig los ging es eigentlich 1999 mit dem AR-Toolkit. Ja, es Was wichtig ist, dass sich solche Sachen durchsetzen in der Gesellschaft, ist, dass man einen leichten Zugang zu solchen Technologien braucht. Und das ist auch bei der Kinect das Problem gewesen am Anfang. Es haben sich ganz viele Leute drauf gestürzt, die alle ein sehr starkes technisches Wissen haben. Aber Gestalter, die jetzt mit solchen Mitteln umgehen wollten, Medienkünstler, die hatten gar keine Möglichkeit, damit umzugehen, weil sie immer mindestens einen Informatiker gebraucht haben, der ihnen diesen Zugang zu dieser Technik geschafft hat. Und aus diesem Grund hatte ich eine Software entwickelt, die heißt Kinetic Space. Die führe ich nachher auch gerne vor, wo man genau eben Bewegungsabläufe per Knopfdruck eintrainieren kann und diese können dann automatisch analysiert werden und diese Analyse kann dann weitergegeben werden. Das können wir nachher dann da hinten im anderen Zimmer uns anschauen. Fazit von dem heutigen Vortrag. Wenn eben das richtig genutzt wird, das Gesture-Based Learning ist eine wesentlich bessere Integration in die natürliche Umgebung und Gegenstände eben möglich. Es gibt keine unnötige Ablenkung durch diesen Wechsel zwischen Übung und Information und Feedback, sondern das ist alles ineinander integriert. Ich sehe die gestenbasierte Technologie als eigenständiges Lernmedium, gleich auch interaktiv, aber es ist wieder ein Spezialgebiet, das eben neue Möglichkeiten eröffnet. Aber diese Möglichkeiten sollten eben auch genutzt werden. Das heißt eben, ich muss hier auch überlegen, wie ich ein didaktisches Konzept zum Beispiel für diese neuen Möglichkeiten entwickeln und eben nicht einfach nur ein Transfer von dem Gehabten auf jetzt zum Beispiel das iPad und dann ist jetzt meine Lernanwendung wesentlich toller geworden als vorher. Wer sich noch stärker mit dieser Thematik beschäftigen will, es kommt im Jahrbuch E-Learning und Wissensmanagement 2014 ein Artikel noch über das Thema von mir raus und damit bin ich am Ende von meinem Vortrag, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und dürfen natürlich auch noch gerne Fragen gestellt werden.